Und jetzt entsteht aber dummerweise ein Neidverhältnis zwischen dem Glaubensbewusstsein und dem geistig-spirituellen Leben. Da entbrannte Kain sehr im Zorn und sein Angesicht senkte sich. Nun, diese Bewegung nach unten und das Entbrennen im Zorn, das kann natürlich nichts Gutes verheißen. In der Entsprechung ist es ja so, dass oben, also alle Bewegung nach oben, das Angesicht erheben oder hinaufpilgern zum Zion, wo der Tempel steht im Neuen Testament, also alle Bewegung nach oben, zum Zion geht es nach oben. Und wenn sie nach Ägypten gehen, dann geht es immer nach unten, weil Ägypten die natürliche Welt darstellt. Also alle Bewegung nach oben, auch die Kreuzigung Jesu, die eine Bewegung nach oben ist, alle Bewegung nach oben ist im geistigen Sinn eine Bewegung nach innen und alle Bewegung nach unten ist im geistigen Sinn eine Bewegung nach außen. Also das reine Glaubensbewusstsein kann sozusagen die Dominanz des Glaubenslebens nicht anerkennen, sondern es entstehen Neidgefühle in denjenigen, die schwerpunktmäßig mehr auf dem Glaubenswissen sich gründen. Da entstehen Neidgefühle, man muss sich rechtfertigen vielleicht, nicht wahr? Oder man wird nicht ernst genommen von so Mönchen als Theologieprofessor, nicht wahr? Kann ja auch passieren. Und also Kain entbrennt in seinem Zorn und sein Angesicht senkte sich. Und jetzt wird zunächst mal eine Phase der Selbstbesinnung eingeschaltet. Noch ist es unsere Geschichte nicht so weit vorgedrungen, dass der Kain den Abel umbringt. Das ist eine Entwicklung bis dahin. Er wird erstmal sozusagen zur Reflexion, zur Selbstreflexion angeleitet, wenn es heißt, und Jahwe sprach zu Kain, warum entbrennst du im Zorn und warum senkt sich dein Angesicht? Im geistigen Sinn ist das natürlich nicht so sehr, dass nun der liebe Gott mit dem Kain redet, sondern es ist hier ein Bewusstseinsprozess. Da sind so zwei Stimmen. Da ist das Glaubensbewusstsein, Kain, das Glaubenswissen ist da oder eben einfach nur der Glaube. Das Fürwahrhalten von Lehrsätzen. Da ist eine negative Tendenz da. Aber gleichzeitig sehen wir, dass dieser Glaubensmensch zu dem Zeitpunkt noch ansprechbar ist für ein tiefergehendes Innewerden. Denn die Stimme Jahwes ist quasi die Stimme des Gewissens. Also ein tiefergehendes Innewerden, dass der Kain nicht vollständig sich seinem Zorn übergibt, sondern ein Moment des Einhalts, des Besinnungsstopps eingeschoben ist und der Glaubensmensch zur Besinnung kommen kann und er wird mit der Warum-Frage angesprochen, das heißt, seine Aufmerksamkeit soll auf die Motive gelenkt werden, auf die Beweggründe seines Hinabsenkens des Gesichtes. Das ist immer ganz wichtig, wie ist der Grund beschaffen? Wie könnte der Kain, also der Glaubensmensch, nun aus seinem Gefühl des Zurückgesetztseins erlöst werden zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zustand? Da heißt es, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so geschieht Erhebung. Wenn du aber nicht Gutes tust, dann ist die Sünde ein lagernder Schlangendämon vor der Tür. Also das heißt, er kommt nicht durch irgendwelche geistigen Überlegungen, Schlussfolgerungen aus seinem Zustand raus, also nicht indem er in dem, was ihm eigen ist, verharrt, in seinem eigenen, sondern indem er sich zum Tun des Guten erheben ließe, also indem er eine andere Gangart einschaltet. Dadurch würde er die verhängnisvolle Tendenz, die ihn nach unten zieht und mit all den Folgen, die in der Geschichte weiter enthalten ist, dadurch würde er jetzt an dieser Stelle dem noch entkommen können, indem er sich zum Tun des Guten erheben lässt. So, und dann kommt ein Vers, der von Swedenborg eben wieder mal sehr eigentümlich verstanden wird. Da heißt es, also, wenn du aber nicht Gutes tust, dann ist die Sünde ein lagernder Schlangendämon vor der Tür. Und nach dir ist sein Verlangen, du aber sollst über ihn herrschen. Und die große Frage bei diesem Textvers ist nun also, nach wem ist das Verlangen von Kain? Und wer soll da eigentlich über wen herrschen? Da stehen ja nur Pronomen in dem hebräischen Text. Und es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit, die wahrscheinlich auch vielfach verwendet wird, ist die, dass der Schlangendämon nach Kain sein Verlangen ausgerichtet hat und Kain über den Schlangendämon herrschen soll. Das wäre eine Verständnismöglichkeit, wenn man für die Pronomen die entsprechenden Schauspieler einsetzt. Andere Möglichkeit ist aber die, dass gemeint sein könnte, dass Abel nach Kain ein Verlangen hat, Kain aber will über Abel herrschen. Das wäre die andere Möglichkeit, Klarheit in das Pronomengerüst reinzubringen. Und tatsächlich entscheidet sich Swedenborg hier für die zweite Möglichkeit, indem er eben sagt, dass Abel, der Geisthauch, das Angewehtsein durch den inneren Geisthauch Gottes, dass dieser Geisthauch ein Verlangen hat, sich mit dem Glaubensbewusstsein zu vereinen. Aber das Glaubensbewusstsein will die Herrschaft ausüben über den Geisthauch, also über Abel. So versteht Swedenborg das an dieser Stelle. Er bringt das Ganze also konsequent in diese Verstehensstruktur der Rivalität zwischen für Wahrhalten von Lehrsätzen, Glaubenslehren und spirituellem geistlichen Leben und eben der Problematik des Neides. Der Abel oder das innere geistige Leben ist quasi von Natur aus berufen, unser ganzes Sein zu durchdringen und zu dominieren und zu beherrschen. Nur eben unser äußerer Mensch, der sich auf Glaubenswissen gründet, der fühlt sich auf den Schlips getreten, nur allzu leicht. Er müsste seine Krone abgeben und dem Abel zu Füßen legen. Ja, und weil also der Kain sich nun nicht bekehren lässt, weil er die Dominanz des inneren Lebens nicht anerkennen will, deswegen kommt es, wie es kommen muss. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, also lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Also interessanterweise wird jetzt der Abel auf die Domäne Kains hinausgelockt, also auf das Feld. Der Kain ist ja der Knecht des Bodens, der Obed Adama, der Ackerknecht. Und die Moritat geschieht praktisch auf dem ureigensten Gebiet Kains. Das bedeutet zum Beispiel, dass spirituelle Lebensentwürfe schon dann verloren haben, wenn sie sich auf das Spiel der Argumentation einlassen. Dann sind sie nämlich hinausgezogen worden auf das Feld der Argumente, auf das Ackerfeld, also auf die ureigenste Domäne der Glaubenswissenschaft. Da kann der spirituell bestimmte Mensch nicht mehr mithalten. Immer wenn er sich darauf einlässt, seine von innen her erwachten Innewerdungen und Glaubensbewusstheiten zu verteidigen, dann zieht er meistens den Kürzeren gegenüber den Fachwissenschaften, die sich natürlich viel besser auskennen auf dem Boden, den es zu beackern gilt. Das Glaubensleben erleidet tödliche Gefahr, wenn es in den argumentativen Diskurs hineingezwungen wird. Lässt es sich aber nicht hineinzwingen, dann wird man für naiv gehalten. Also wie man es da macht, Das ist sowieso schwer und erschlagen wird man sowieso, sage ich mal, durch die Last der Argumente und Beweise wird man erschlagen. Man weiß übrigens nicht genau, welches Mordinstrument der Kain hier verwendet. Es ist höchst interessant, sich die Ikonografie anzuschauen. Beliebt ist der Stein. Manchmal wird der Abel auch erwürgt oder anders umgebracht. Also das Hebräische ist hier offen für eine ganze Palette von Möglichkeiten, den Abel umzubringen. Das ist aber auch nebensächlich. Entscheidend ist, dass er im Endeffekt tot ist. Vielleicht ist der Stein, deswegen habe ich hier auch übersetzt mit erschlug, das schönere Bild, weil der Stein nämlich für die harten Wahrheiten steht, mit denen man sich wunderbar den Kopf einschlagen kann. Die Steine stehen für Wahres und sich damit erschlagen bedeutet, sich Wahrheiten um die Ohren schlagen, bis der eine oder andere tot am Boden liegt und nicht mehr weiterkommt. Ja, und jetzt, nachdem also nun der Mord geschehen ist, also nachdem das geistige Leben erfolgreich abgewürgt worden ist und der Glaubenswissenschaftler nun ungestört weiterarbeiten kann, jetzt zeigt sich das ganze Malheur dieses Mordes. Und zwar wieder in der Weise, dass sich Jahwe zu Wort meldet. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil das ist ein Zeichen dafür, dass das schlechte Gefühl oder das mulmige Gefühl irgendwie doch noch erweckt wird. Und Jahwe sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß es nicht. Bis dahin ist das noch ein ganz unverdächtiger Dialog, der im Übrigen sehr an Genesis 3 erinnert. In Genesis 3 war der Dialog zwischen den Menschenkindern Adam und Eva und Jahwe auch mit der Wo-Frage eingeleitet worden. Also streng genommen erkundigt sich Jahwe eigentlich hier nur nach dem Aufenthaltsort von Abel. Na, wo ist er denn? Und zunächst mal kann Kain auch ganz harmlos das Gespräch weiterführen, indem er sagt: Ich weiß es nicht. Das passt noch zu der Frage. Aber schon gleich die nächste Weiterführung verrät doch, dass das schlechte Gewissen sozusagen ihm bis zur Oberkante steht. Er sagt nämlich: Ich weiß es nicht, bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Und damit verrät er bereits, dass dem Abel offensichtlich etwas Böses widerfahren ist. Also diese Texte sind von einer wunderbaren Psychologie, die in diesen Texten auch enthalten ist, sozusagen das schlechte Gewissen oder das Bewusstsein um den Mord kann der Kain an und für sich nicht mehr verdrängen. Es drängt an die Oberfläche wie so ein mit Luft aufgepumpter Ball, den man versucht, unter die Wasseroberfläche zu drücken. Wenn er das mal gemacht hat und ihr lasst das nur ein bisschen los, dann jups, ist der Ball oben und ihr könnt gar nichts dagegen machen. Und so in etwa muss der Kain das Bewusstsein, sein eigenes, inneres, geistiges Leben abgewürgt zu haben, so muss er sich betäuben, um dieses Bewusstsein nicht in sich hochkommen zu lassen. Aber es kommt durch die Ritzen durch. So dicht kann das Glaubensbewusstsein gar nicht machen, dass sich dieses Bewusstsein ihm nicht aufdrängt. Und durch die Ritzen, die übrig bleiben, sozusagen herausspritzt wie Wasser aus einem Gartenschlauch, der an irgendwelchen Stellen so eine kleine Verwundung hat. Dann spritzt er daraus und spritzt er daraus. Und wenn es erstmal anfängt rauszuspritzen, dann wird meistens der Schlauch auch früher oder später zerrissen und dann ist sozusagen die ganze Suppe sichtbar. Ja. Und so ist es also hier mit Kain. Er ist sich zutiefst bewusst, dass er etwas Ungesetzliches getan hat, eben dass er im Grunde genommen seine eigene Spiritualität vernichtet hat und dass das nicht in Ordnung ist. Aber er versucht zunächst nach außen hin, sich das nicht einzugestehen und reagiert auf diese Wo-Frage zunächst mal noch scheinbar harmlos und unbetroffen, indem er sagt: Ich weiß es nicht. Aber schon die Fortführung dieses Satzes zeigt eben an, dass er sich der Moritat bewusst ist: Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Und da platzt sozusagen das Ungehaltensein aus ihm hervor. Swedenborg hat uns in den himmlischen Geheimnissen gelehrt, dass wir auf den Stimmungston solcher Texte sehr viel mehr achten sollen als auf den Sinngehalt, weil der Stimmungston die Seele ist, die überhaupt erst die Geschichte zusammenhält und uns davor bewahrt, den Text falsch zu verstehen. Also hier müssen wir den Stimmungston des Ungehaltenseins heraushören, um diesen Text zu verstehen. Und der passt eben gut zur Gemütslage eines Menschen, der eben sich ganz auf die äußere Fähigkeit der Glaubenswissenschaft verlegt hat und der die störende Einsprache des inneren Lebens eigentlich loswerden möchte. Und dann geht die Geschichte weiter. Und Jahwe sprach: Was hast du getan? Also jetzt sozusagen ist nicht mehr nur ein Ritz, ein kleiner Ritz in dem Gartenschlauch drinne, sondern jetzt platzt das noch mehr hervor. Was hast du getan? Horch, das vergossene Blut deines Bruders schreit zu mir vom Boden. Und nun verflucht bist du vom Boden, der sein Maul aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu nehmen. Wenn du nun den Boden beackerst, das war ja seine Aufgabe, ein Knecht oder ein Bebauer des Bodens zu sein, wenn du nun den Boden beackerst, wird er dir seine Kraft nicht mehr geben. Unstet und flüchtig wirst du sein auf Erden. Also hier wird ihm nun das ganze Ausmaß seines Tuns bewusst. Im geistigen Sinn bedeutet dies, dass der Glaube, sagen wir es mal so, das Glaubensbewusstsein auf Texte angewiesen ist, so wie das im Zuge der Neuoffenbarung Christi ja auch der Fall ist, dass wir also Texte wiederbekommen haben, und zwar viel mehr Texte als das Volk Israel oder als das Christentum im Neuen Testament lesen musste. Also wir haben eben 25 Bände Swedenborg und nochmal 25 Bände Lorber und alle dürfen wir schön durchlesen. Also wir haben Texte über Texte. Und der Glaubensmensch soll also diesen Boden bearbeiten. Und jetzt, nach dieser Moritat, ist es also so, dass dieser Ackerboden jetzt praktisch als Samen die Blutstropfen Abels aufgenommen hat. An und für sich ist die Scholle dafür da, die Samenkörner des Geistes aufzunehmen. Es ging ein Seemann aus zu säen, sagt Jesus im Neuen Testament, und meint natürlich die Einsaat des Wortes in die Furchen unseres Herzens. Und sozusagen das Ungeheuerliche dieser Geschichte besteht darin, dass der Lebenssaft Abels gleichsam versickert in diesen Boden und der Boden dadurch nicht fruchtbar wird, sondern er dadurch seine Kraft dem Kain verweigert. Also das innere geistige Leben, für das Abel eben steht, wie wir das uns versucht haben klarzumachen, dieses geistige Leben, das wird nun zwar, und das ist irgendwie das Tragische und das Paradoxe auch dieser Geschichte, dieses geistige Leben wird nun zwar totaliter, denn das Blut steht in der Antike für das Leben. Ja, deswegen müssen sozusagen die Tiere ausbluten, damit das Leben rausgeht aus den Tieren. Also das Blut, das steht für das Leben. Im Blut ist das Leben. Und das Paradoxe dieser Geschichte oder dieser Folgen besteht eigentlich darin, dass der Boden an und für sich einesteils das Leben Abels, also des inneren Geisteslebens, aufsaugt, ja, total aufsaugt, aber der Boden dadurch nicht fruchtbar wird, sondern dieses Blut Abels versickert, ohne Frucht zu bringen im Boden Kains. Es versickert sozusagen fruchtlos in diesem Boden. Es hat nicht die Kraft, den Boden zu befruchten. Die Blutstropfen Abels befruchten die Glaubenswissenschaft Kains nicht, obwohl sie im Text gleichsam versickern. Das ist die große Tragik. In dem Moment, wo sich Kain praktisch in seinem Bereich Abel ganz aufsaugt, in dem Moment wird gerade Kains Arbeit am Text unfruchtbar. Also das heißt, sozusagen nochmal anders gesagt, dass wir die Offenbarungen durch Swedenborg und Lorber nur dann geistig erfassen und verstehen können, auch nach ihrem geistigen Sinngehalt, also nach dem Geist, der lebendig macht, der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, dass wir also diese Buchstaben nach ihrem Geist, der lebendig macht, nur erfassen können, wenn Abel, also das Geistesleben in uns lebendig bleibt. Wenn dieses Geistesleben abstirbt, dann stirbt auch alle geistgesteuerte Textarbeit ab. Dann versickert Abel zwar im Boden, aber der Boden wird dadurch eben nicht mehr fruchtbar, sondern stirbt geradezu dadurch ab. Der Ackerboden wird zum Friedhof. Der Text wird zum Friedhof. Die Buchstaben sagen uns nichts mehr. Sie schweigen plötzlich. Weil sie regen nichts mehr in uns an, weil nichts mehr da ist. Und das wird dem Kain jetzt praktisch bewusst in aller Schärfe, und immerhin, er spricht für Kain, dass er das noch sagen kann. Und Kain sprach zu Jahwe: Zu groß ist meine Verkehrtheit, als dass sie aufgehoben werden könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Angesicht des Bodens, und dein Angesicht wird mir verborgen sein. Unstet und flüchtig werde ich auf Erden sein, und es wird so kommen, dass jeder, der mich findet, mich erschlagen will. Also der Kain und seine Arbeit am Text, so habe ich das verstanden, lebt also nur von dem Geisthauch, lebt nicht aus sich selbst. Ja. Und Kain nun praktisch auf sich selbst gestellt, also ohne Abel, Kain verliert das sichere Gegründetsein in der Auffassung seiner Glaubensgrundlagen, also in der Auffassung des Textes. Das ist nämlich angedeutet mit den Worten unstet und flüchtig werde ich sein auf Erden. Damit ist das Schwankende gemeint, dass in dem Moment, wo der reine Glaubensmensch, der also kein Innewerden mehr hat, wo der sich auf die Texte einlässt, wird er früher oder später die Verunsicherung merken, die ihn anfängt zu beschleichen und zu beherrschen bei der Auslegung dieser Texte. Dass hinter jeder Gewissheit nun plötzlich ein Aber auftaucht. Ist das wirklich so? Oder könnte man das nicht auch so verstehen? Und aus diesem Karussell, das ihm jede Sicherheit nimmt, kommt er nicht mehr raus. Er ist ein Flüchtiger, der nicht irgendwo sein Zelt aufschlägt, sondern der nur noch umhergetrieben ist und eben nicht mehr die Festigkeit des Standpunktes hat, des geistig sicher gegründeten Standpunktes hat. Das ist dann auch der Glaube, der sozusagen sich schnell jeder Zeitströmung anpasst, weil er meint, das ist modern. Natürlich ist die andere Richtung auch nicht gerade die richtige, sich jedem Neuen zu verweigern. Eben die rechte Mitte ist aber nur aus dem Leben Abels heraus möglich. Und wo Abel weg ist, verliert man es entweder zu einem Fundamentalismus oder sozusagen zu einer Beliebigkeit, wo man als Kirche geneigt ist, jede Neuerung, nur um nicht als altmodisch zu gelten, möglichst schnell zu inhalieren. Also Kain fürchtet nun, dass er unter die Räder kommt. Er hat Abel erschlagen und wahrscheinlich ist er der Nächste, der erschlagen wird, nämlich von all der wilden Bande, die sich nun losmacht und den Glauben restlos ausrotten möchte. Und es wird so kommen, dass jeder, der mich findet, mich erschlagen will. Ja, das ist die Situation der Kirche, die also sozusagen von allen Seiten her bedroht ist und erschlagen wird. Aber an der Stelle sagt Jahwe nun doch, aber Jahwe sprach zu ihm, eben darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfach Rache erleiden. Und Jahwe versah Kain mit einem Zeichen, damit jeder, der ihn findet, ihn unerschlagen lasse. Dann zog Kain vom Angesicht Jahwes fort und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Und dass also Kain zu seinem Schutz mit einem Zeichen versehen wird, damit jeder, der ihn findet, ihn unerschlagen lässt, also ihn nicht erschlägt, das bedeutet jetzt im geistigen Sinn auf der Ebene, die wir jetzt gedeutet haben, dies, dass die Glaubenslehren doch als sakrosankt empfunden werden, weil sie so alt sind, zum Beispiel. Ja? Also bestimmte Texte, die man in Tibet auf irgendwelchen langgezogenen Blättern findet, die wird man wahrscheinlich von ihrem natürlichen Wahrheitsgehalt nicht ernst nehmen, aber ihres altehrwürdigen Alters willen haben sie doch so etwas wie Berlusconi, nicht wahr, der bis vor kurzem noch die Immunität inne hatte, so dass man ihn nicht angreifen konnte. Und selbst die Theologie, die kann sich immer noch, wenn auch beargwöhnt, an Universitäten halten. Ich weiß, als ich in Zürich noch studierte, da haben sie mal einige Zeit lang den Versuch unternommen, die theologische Fakultät, die noch immer die Fakultät Nummer 1 ist, weil sie eben eine mittelalterliche alte Fakultät ist, also die theologische Fakultät, die immer noch die Nummer 1 ist, in Zürich und ich glaube in Deutschland ist es nicht viel anders, da haben sie mal versucht, den Versuch gemacht, die Fakultät aufzulösen. Haben also gesagt, alles, was ihr lehrt, können wir in anderen Fachwissenschaften unterbringen. Das Alte Testament passt wunderbar in die Altorientalistik rein. Da brauchen wir euch gar nicht, nicht wahr? Und die Texte des Neuen und den Alten Testament, da kann man, die kann man noch in die Altphilologie reinbringen. Griechische Altphilologie oder andere Altphilologien. Also das ist überhaupt nichts Besonderes. Wir können das, was ihr zu sagen habt, trotzdem noch sagen. Aber letztlich hat sich das nicht durchgesetzt. Es hat sich doch irgendwie dann sozusagen eine gewisse Ehrfurcht vor der Tradition erhalten, die also vor dem Erschlagen der theologischen Fakultät zurückschreckt. Und diese Dinge darf man im Sinn haben, wenn man hier an diesem Unerschlagenlassen von Kain denkt. Die reine Glaubenslehre, die reine Theologie steht zwar eines Teils auf der Abschussliste, aber andererseits hält sie sich doch noch erstaunlich gut.